ich habe einen Netflix-Account und hatte bei mir auch schon eine E-Mail bekommen, wo Netflix quasi schon groß rumgepönt hat, dass es eigentlich schon relativ durch ist und dass sie Warner Brothers jetzt holen, aber für die Abonnentinnen ändert sich überhaupt nichts und es bleibt erstmal so. Und dann war ich ja sehr überrascht, dass ich dann am nächsten Tag mitbekommen hatte, aber es ist ja alles noch gar nicht durch. Also sie waren ja da ein bisschen arrogant unterwegs, kann man vielleicht sagen.
Einfach, damit es in der ersten Woche so viele Verkäufe generiert, damit es dann auf dieser Bestsellerliste landet und man sich eben diesen Aufkleber aufs Buch kleben kann. Einfach nur dadurch, dass es eine Woche in den Charts gewesen ist und dass das halt so ein bisschen zum Marketinghebel mutiert wird. Also ich habe Horst Schlemmer auf LinkedIn gesehen und fand das erstaunlich, dass für ein ja schon ein älteres Content-Produkt, sage ich jetzt mal, so ein Weg gegangen wird. Und zwar haben die wirklich offenbar der Verleih oder ein Dienstleister für die hat so einen persönlichen LinkedIn-Account für die angelegt, wo er das erste Teaser-Video zu dem Film geteilt hat und dann haben viele Leute drunter kommentiert und er hatte auch mit vielen Kommentaren reagiert und das fand ich schon lustig.
Guten Tag und herzlich willkommen zur 15. Folge OMR Takeaway. Vielen Dank erstmal, dass ihr es in dem ganzen Weihnachtsstress noch irgendwie schafft, reinzuhören. Wir freuen uns sehr darüber und wir, ja, das sind Roland und ich. Roland ist Head of Content bei OMR und ich bin Plattformexpertin bei OMR. Und wir probieren jede Woche für euch ein bisschen die Best-ofs rauszupicken. Was geht denn so in der Marketing-Szene ab? Was ist passiert? Was ist der neueste Gossip? Und Roland erklärt euch heute, worüber wir reden.
Genau, heute sprechen wir über die Übernahmeschlacht um Warner Brothers in Hollywood und im Silicon Valley. Dann sprechen wir über das Spiegel-Bestseller-Label als Marketinghebel. Und am Schluss sprechen wir noch über Horst Schlemmer auf LinkedIn. Viel Spaß!
Die Tagesplatte.
Ja, diese Woche gibt es einmal News, eigentlich aus einer ganz anderen Sparte, aber man ist irgendwie gar nicht drum herum gekommen. Und zwar geht es um Netflix, die ja ein Angebot abgegeben haben, Warner Brothers zu kaufen. Dann kam aber irgendwie auch noch Paramount mit ins Spiel und alles wurde total unübersichtlich. Und ich frage mich sowieso, wieso, weshalb, warum und warum ist der Aufschrei so groß? Und zum Glück gibt es da den Roland, der hat sich da eingelesen, der hat sich eingeschrieben, der hat sich damit beschäftigt, der hat mit Leuten geredet. Und ja, erzähl doch mal, was du so rausgefunden hast und ob du Licht ins Dunkeln bringen kannst, bei mir zumindest.
Oh, das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen.
Sorry. Aua, das hat weh.
Scherz unter Kollegen. Lass es mich doch mal probieren. Ich finde das total spannend und verfolge es auch mit Faszination hier aus der Hamburger Ferne. Ich finde es interessant, weil es für mich so ein bisschen der letztendliche Sieg des Silicon Valley über das alte Hollywood ist. Also es ist ja so, Warner Brothers ist dieser Filmverleih, die haben auch ein TV-Geschäft und so weiter, aber es ist ein Filmverleih mit unheimlich wertvoller IPs, nennt man das ja, Intellectual Property. Die haben Harry Potter haben sie im Programm, dann haben sie DC Comics, zu denen gehören Batman und Superman, gehört auch ihnen. Dann haben sie noch TV-Serien, Sitcoms, Friends, Seinfeld, The Big Bang Theory, haben sie alles im Portfolio. Und das ist natürlich super wertvoll. Und um die streiten sich jetzt eben Netflix und Paramount. Und
aber sag mal, wenn ich jetzt hier bei mir beim Netflix reingehe und ich bin ja Generation Netflix, du bist ja eher Generation Film und Kino noch, ja?
Ja,
aber ich bin ja Generation
Super
Netflix.
8 und VHS.
Und da sehe ich doch auch, dass Friends bei mir läuft. Also bei Netflix, die haben ja auch Friends und jetzt gehört das aber eigentlich Warner Bros. Und Netflix muss an die eigentlich bezahlen, dass sie das bei sich spielen dürfen?
Genau, die lizenzieren das.
Ah, okay.
Und gerade bei diesen Sitcoms ist es so, dass die für die Streaming-Plattformen unheimlich wertvoll sind. Da habe ich schon vor 4, 5 Jahren Berichte gelesen, dass dieser Evergreen-Content für die Plattform so wertvoll ist, weil es häufig, also es ist schon besser geworden, aber gerade in der Anfangszeit von diesen Streaming-Plattformen war es so, man ist da draufgegangen, wusste nicht, was man gucken sollte und hat dann erstmal eine halbe Stunde gesucht, hat nichts gefunden und war frustriert und hat sich dann irgendwann vom Abo abgemeldet. Und da sind halt diese Inhalte wie Seinfeld, wie Friends, Big Bang Theory super wertvoll, weil das ist so ein bisschen Comfort to me, wie nennt man das auch, wenn die Leute abends nach Hause kommen, Feierabend haben und noch ein bisschen schöne heile Welt sehen wollen, Und dann gucken sie das und das, deswegen ist das so, so wertvoll. Das hält die Subscriber, die AbonnentInnen auf der Plattform und deswegen ist es wertvoll. Man spricht da auch von Churnrate, die Absprungrate quasi. Und da sind diese Serien halt super wichtig. Aber natürlich, klar, die anderen Filme auch. Und vorher, wie gesagt, wie du es gesagt hast, war es so, dass das lizenziert wurde. Und jetzt, wenn Netflix die Übernahme gelingt, würden sie das selbst besitzen. Und das wäre natürlich für sie sicherlich sehr wertvoll.
Ja, und du sagst jetzt schon, wenn Netflix, weil das finde ich nämlich auch super spannend, weil ich habe einen Netflix-Account und hatte bei mir auch schon eine E-Mail bekommen, wo Netflix quasi schon groß rumgepönt hat, dass es eigentlich schon relativ durch ist und dass sie Warner Brothers jetzt holen, aber für die Abonnentinnen ändert sich überhaupt nichts und es bleibt erstmal so. Und dann war ich ja sehr überrascht, dass ich dann am nächsten Tag mitbekommen hatte, aber es ist ja alles noch gar nicht durch. Also sie waren ja da ein bisschen arrogant unterwegs, kann man vielleicht sagen.
Ein bisschen zu optimistisch auf jeden Fall. Genau, es ist da diese Mail rausgegangen. Also dazu muss man wissen, die haben eben dieses Angebot abgegeben von, ich glaube, 84 Milliarden US-Dollar, was schon wirklich ein crazy Preis ist. Und haben dann diese Mail rausgeschickt und sie waren offenbar mit dem Vorstand von Warner Brothers da schon einig. Also die haben diesem Angebot zugestimmt. Dann ist aber am nächsten Tag gab es quasi ein feindliches Übernahmeangebot von Paramount. Also die haben sich wenden sich direkt an die Aktionäre, bieten nochmal mehr Kohle, 108 Milliarden US-Dollar, muss man ein bisschen wissen. Die kaufen dann auch das TV-Geschäft auf, zu dem unter anderem auch CNN gehört. Das will Netflix nicht aufkaufen, deswegen ist deren Kaufpreis auch nicht ein bisschen niedriger. Und jetzt gibt es eben diese beiden Angebote und niemand weiß so genau, was da jetzt bei rauskommt und wer letztendlich den Zuschlag bekommt. Oder ob vielleicht sogar auch beide Deals nicht an den Kartellbehörden vorbeigehen, weil das auch natürlich ein großes Thema ist. Marktkonzentration, hat dann da einer quasi so ein Monopol auf Content und auf Content-Distribution, dass das nicht an den Kartellbehörden vorbeigeht.
Es ist ja auch so ein bisschen der Streit zwischen alt und neu, ne? Weil Paramount ist ja auch noch, gehört ja quasi noch zur alten Schule, wie Warner Brothers eigentlich auch. Und Netflix und so Prime und sowas ist ja jetzt das total Neue und sind ja eigentlich so ein bisschen die Tech-Firmen, die irgendwie probieren, das jetzt abzulösen und das alles aufzukaufen. Also es ist auch ein bisschen spannend, vielleicht aus der Sichtweise, wo wird Warner Brothers jetzt hingehen?
Ja, würde man denken, ist aber auch gar nicht mehr so. Also im Grunde hat diese Entwicklung, dass das Silicon Valley Hollywood übernimmt, hat schon vor längerer Zeit begonnen. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat Amazon MGM, also Metro-Goldwyn-Mayer, übernommen. Das ist das Filmstudio hinter James Bond, also denen gehört quasi die Figur James Bond. Dann hat
die gehört jetzt quasi Amazon?
Die gehört Amazon, genau. Also das war die erste Geschichte. Okay. Und Paramount, muss man wissen, ist jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr war das, die sind übernommen worden von einem Unternehmen namens Skydance und das gehört Dave Ellison. Das ist der Sohn von Larry Ellison, dem Oracle-Gründer, der also quasi Milliardär mit Software im Silicon Valley geworden ist. Das heißt, dieses Geld, diese 108 Milliarden Dollar, die Paramount jetzt bietet, die kommen quasi aus der Familie Ellison, also aus einer Familie, die im Silicon Valley reich geworden ist. Das heißt, es sind im Grunde beides Unternehmen, die diesen Tech-Hintergrund haben und die jetzt da für eine alte Hollywood-Marke bieten. Insofern, egal wie es ausgeht, vermutlich, es sei denn, beide Deals kommen nicht zustande. Wie gesagt, hat das Silicon Valley quasi über Hollywood gewonnen. Und das finde ich auch deswegen interessant, weil es in Hollywood jetzt in den letzten ein, zwei Jahren natürlich auch einen riesigen Kulturkampf rund um KI-Nutzung gab. Es gab 2023 gab es einen Streik der SchauspielerInnen-Gewerkschaft SAG-AFTRA, wo es darum ging, um die Konditionen, die SchauspielerInnen bei KI haben, weil die dann nicht, natürlich alle befürchten, da so ein bisschen commodified, sagt man ja, verdinglicht zu werden. Also, dass ihre Stimmen, ihr Antlitz quasi als virtueller Avatar nur noch genutzt wird und dass das alles günstiger ist und dass sie so ein bisschen fast schon überflüssig gemacht werden. Da haben viele in Hollywood Angst vor und jetzt wird
diese... Und das ja auch ein bisschen zu Recht, ne? Also wenn ich mir hier auch manchmal angucke, was man ja jetzt schon mega easy mit, weiß ich nicht, Hey Jen oder sowas, könnte ich dich ja auch reinpacken und dich irgendwie alles machen lassen und alles sagen lassen. Zora haben wir auch schon drüber geredet, also es ist ja schon eine berechtigte Angst, würde ich sagen.
Ja, also das wird ja immer besser und immer schneller. Und es ist eben auch so, dass diese beiden Player, die da jetzt aktiv sind, also besonders Netflix, die waren am Anfang so ein bisschen zurückhaltend im Bereich KI und haben gesagt, ja, wir sind da nur so ein bisschen vorsichtig, ein bisschen Kostenreduzierung, ein bisschen besser, schneller. Und jetzt so in den letzten Earnings Calls hat sich das aber schon so ein bisschen anders angehört. Hat gesagt, ja, wir sind da schon sehr erfolgreich mit, haben sogar einen Film, ich müsste nochmal nachschauen, wie er heißt, einen argentinischen Film als Beispiel genannt, wo ihnen das wirklich geholfen hat, besser, schneller zu werden, günstiger zu werden, und wo es nicht nur irgendwie so um Postproduktion, ein bisschen Effekte nachträglich editieren ging offenbar. Und ja, das ist ein Riesenkampf. Und wenn jetzt da das Silicon Valley quasi Hollywood übernimmt, kann man so ein bisschen mutmaßen, dass da auch die KI noch stärker Einzug halten wird.
Okay, soweit erstmal verstanden. Ein bisschen Licht ins Dunkeln hast du gebracht. Aber ich frage mich natürlich, so wie immer, warum reden wir jetzt in einem Marketing-Podcast darüber?
Ja, also zum einen natürlich, weil ich es faszinierend und interessant finde. Nee, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das fürs Marketing. Also was ich schon interessant finde, ist, dass quasi diese ganze alte IP- und Mediawelt dann ja auch nochmal quasi Teil dieser mittlerweile klassischen Online-Verwertungskette wird, von wegen man monetarisiert Content mit Werbung einfach, weil also früher waren halt die Filme und die Ticketverkäufe, mittlerweile bei IP ist auch Merchandising natürlich ein Riesengeschäft, aber jetzt ist es eben so, Netflix verkauft ja auch Werbung, Paramount genauso, da gibt es auch so ein werbefinanziertes Abo. Und da kann dann theoretisch, also es gibt glaube ich diese Selbstbuchungstools noch nicht, aber die Einstiegshürden sind dann natürlich deutlich niedriger, dass theoretisch auch künftig der deutsche Mittelständler sich einfach Werbung in einem Harry Potter Film kaufen kann, einen Werbeplatz und dann irgendwie einen KI-generierten Spot da platzieren kann. Den Gedanken fand ich ganz interessant und deswegen habe ich auch noch einmal mit einem Experten zu dem Thema gesprochen. Genau, hört mal rein. Ja, bitte, sag doch mal, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Benjamin Bunte und ich bin CEO bei ESAM. Wir sind eine Agentur, die sich auf Werbung im Connected TV spezialisiert hat, also auf Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney oder auch Join.
Ja, sag mal, gibt es da Informationen darüber, gibt es Daten dazu, wie viel Geld in Deutschland schon für Werbung auf Streaming-Plattformen wie Netflix ausgegeben wird?
Genauere Zahlen, speziell für Netflix in Deutschland, gibt es noch nicht. Aber als grobe Hausnummer können wir sagen, der gesamte CTV-Werbemarkt in Deutschland wurde für 2024 auf knapp 400 Millionen Euro geschätzt. Das klingt im Vergleich zum milliardenschweren TV-Markt vielleicht noch klein, aber das Wachstum ist extrem. Bei uns selbst hat sich der CTV-Umsatz in diesem Jahr vervielfacht und wir sehen, wie stark die Werbekunden die Budgets gerade in Richtung Streaming verlagern. Und was hierbei viele überrascht ist, dass Netflix bei der reinen Werbereichweite in Deutschland aktuell gar nicht der größte Player ist. Da liegen andere wie Amazon Prime Video, Join oder auch RTL Plus weiter vorne.
Und gibt es da schon Selbstbuchungstools oder wie kommt man da rein?
Nein, einfache Selbstbuchungstools, wie man sie von Plattformen wie Meta kennt, gibt es im CTV-Bereich noch nicht. Das ist ein interessanter Punkt, weil wir bei ESAM schon vor über 10 Jahren als Social-Spezialist gestartet sind und seitdem direkt mit der Werbe-API von Meta arbeiten. Wir wissen also, technisch ist das Thema Direktbuchung längst gelöst und wäre für viele Werbekunden auch preiswerter. Aktuell ist das eher eine strategische Entscheidung der Plattformen, die volle Kontrolle noch nicht außer Hand geben möchten. Der Weg ins CTV rein führt deshalb entweder über eine klassische IO-Buchung beim Publisher oder programmatisch, zum Beispiel über Einkaufsplattformen wie die Amazon DSP, DV360 oder Active Agent.
Und jetzt sag nochmal als letztes, wie hoch ist denn da die Einstiegshürde? Ab wie viel Geld darf man da als Advertiser mitspielen?
Die Einstiegshürde im CTV ist deutlich niedriger als im linearen Fernsehen. Wir sagen bei ESAM, ab einem Budget von etwa 10.000 Euro kann man schon sinnvolle Kampagnen starten. Der große Vorteil im CTV ist ja, dass Werbung nicht national ausgespielt werden muss, wie noch im linearen TV. Man kann Zielgruppen sehr präzise und auch regional ansteuern. Das macht es für viel mehr Unternehmen interessanter als klassische TV-Werbung und ist ein Grund dafür, dass CTV wächst und weiter wachsen wird.
Okay, ja, verstehe ich alles. Aber du bist ja quasi mein kleines Lexikon des Vertrauens. Und damit ich jetzt richtig punkten kann bei irgendwelchen Gesprächen, die wir darüber führen, was glaubst du denn, kommt an dir zustande, wenn ja, welcher? Oder wenn gar nicht, warum nicht?
Da traue ich mir ehrlicherweise keine Prognose zu, so ehrlich muss ich sein. Was ich aber schon interessant finde, also ich meine, ist ja klar, dass die Antwort sehr stark von der Regierung Trump und deren Goodwill abhängt. Und da gab es schon jetzt auch wieder die tollsten Räuberpistolen zu lesen, dass irgendwie der Ted Sarandos, der Co-Founder von Netflix, davor auch bei Trump war und da so ein bisschen antichambriert hat, sagt man ja, schon um Zustimmung geworben hat. Dann hat sich Trump aber bedeckt gehalten, ob er ihm die geben wird, öffentlich. Dann haben irgendwie gleichzeitig Larry Ellison hat, also der Oracle-Gründer, hat sich dann bei Trump gemeldet und gesagt, ja, das ist, wenn Netflix das kauft, das ist wettbewerbsrechtlich nicht in Ordnung. Der David Ellison, also sein Sohn, hat angekündigt, ja, wenn wir den Zuschlag bekommen, dann führen wir auch bei CNN diverse Änderungen durch. Also CNN gehört ja auch zu Warner Brothers, also zu dem TV-Geschäft und ist, glaube ich, Trump schon länger ein Dorn im Auge. Es ist schon crazy, was das für eine, was das da für
ist
Zustände
ja wie
sind.
Ein und, eigener Hollywood-Film. Also, ja. Wenn es darüber nicht in 2 Jahren ein Film gibt, dann
ja,
bin
spannend
ich sauer.
Wie eine Netflix-Serie, hat Kollege Florian Rinke ja. bei uns im Newsletter getitelt. Und noch letzter Fakt: Jared Kushner, also der Schwiegersohn von Trump, ist mit seinem Investmentfonds an der Finanzierung von Paramount beteiligt. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Paramount-Ding den Zuschlag bekommt, ist vielleicht ein bisschen höher, einfach weil die Nähe zu Trump noch mal größer ist. Ist schon wirklich Wahnsinn, dass man das so sagen muss. Ja, aber es kann vielleicht sogar sein, dass beide Deals scheitern wegen der mangelnden Zustimmung der Kartellbehörden. Aber ich finde es total spannend, ist ein Krimi und vielleicht sprechen wir in ein paar Wochen oder Monaten noch mal drüber.
Der Wochensnack.
Ja, um jetzt nach dem ganzen Rumgenörde hier über die US-Entertainment-Industrie vielleicht mal ein bisschen sanfter ins nächste Thema einzusteigen. Julia, sag doch mal, zu Weihnachten schenkt man ja gern mal ein Buch. Wenn du jetzt in der Buchhandlung bist und nach einem Geschenk suchst, achtest du drauf, ob das Buch ein Bestseller ist oder nicht? Ob da vielleicht sogar dieser Aufkleber Spiegel-Bestseller draufklebt oder nicht?
Ehrlicherweise nicht mehr. Also es springt natürlich total ins Auge, dass da dieser Aufkleber drauf ist und irgendwie verbinde ich auch noch so ein bisschen was damit. Aber ich habe mich in den letzten Jahren total davon entfernt und ich lese ziemlich viel. Ich bin in einem Buchclub mit 4 anderen Frauen noch zusammen. Deswegen, da wird jeden Monat ein Buch vorgestellt und das lesen wir dann. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ein Spiegel-Bestseller mit dabei war, ist schon her. Also wir entfernen uns da ehrlicherweise total von. Und irgendwie, weiß ich nicht, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da dann eher so BookTok-mäßig unterwegs. Weil da gibt's ja jetzt auch so ein bisschen die Embleme, weißt du, die macht man ja auch auf die Bücher rauf. Und da würde ich halt zum Beispiel eher denken, dass es jetzt ein gutes Buch ist. Beim Spiegel-Bestseller würde ich wahrscheinlich zugreifen, wenn ich's der Oma schenken möchte, ja.
Ja, lustig. Ja, das mit BookTok habe ich auch schon gelesen, dass es auch in den Buchhandlungen quasi schon extra Tische gibt für die Bücher, die bei BookTok gerade erfolgreich sind. Und das jetzt so das neue Qualitätsmerkmal jetzt mal ist. Ich wäre bei
ja, die
bei
Jüngeren beiden, wieder, ne?
Ja, ich wäre bei beiden Dingen so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also, was heißt skeptisch? Skeptisch wäre ich jetzt auch nicht, aber es wäre jetzt für mich jetzt kein Kriterium, irgendwie ein Buch zu kaufen. Aber warum frage ich? Ich frage natürlich, weil wir ein Thema haben. Ich habe gerade einen sehr spannenden Artikel gelesen aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist wirklich eine tolle Recherche von, ich nenne es jetzt einmal namentlich, weil es wirklich more than deserved ist, Werner Bartens, Bernhard Heckler und Sarah Peschke haben einen tollen Artikel geschrieben unter der Headline Das Arschgeweih der Literatur. Und mit Arschgeweih der Literatur ist eben der Spiegel Bestseller-Aufkleber gemeint, der nicht mehr nur positiv angesehen wird mittlerweile. Und warum ist das so? Also die Geschichte aus diesem Artikel ist, einer dieser 3 AutorInnen hat, glaube ich, selbst ein Buch veröffentlicht oder sich angeschickt, ein Buch zu veröffentlichen und ist dann angesprochen worden oder angeschrieben worden von einer Influencerin, die ihn quasi angeboten hat, sein Buch zu bewerben auf ihrem Instagram-Account. Celine Nadolny heißt diese Influencerin und die hat unter anderem einen Instagram-Account namens Book of Finance und da empfiehlt sie Sachbücher und da schickt sie eben so eine Preisliste rum. Man kann dann irgendwie Verlosungen machen. Sie bespricht dieses Buch angeblich natürlich neutral und also man kauft sich jetzt keine gute Bewertung ein, aber man kauft sich quasi eine Besprechung ein. Es gibt auch Amazon-Rezensionen, kann man bei ihr einkaufen, eben Verlosungen auf diesem Account. Also das ist so das erste Beispiel aus diesem Artikel dafür, dass dieses ganze Buchmarketing, dass da die Grenzen mittlerweile zwischen, sage ich mal, journalistischer Rezension und PR immer stärker verfließen. Und das Lustige, hier noch eine Anekdote, eine persönliche Anekdote. Wir haben bei uns im Redaktionsteam über den Artikel gesprochen und Kollege Flo Rinke hat auch schon mal ein Sachbuch geschrieben, Silicon Rheinland hieß das, über Startups aus dem Rheinland. Und dann hat er eben von dieser Celine Nadolny eben auch genau diese Mail bekommen mit einer Preisliste, hat ihm angeboten, dass sie sein Sachbuch bewirbt, irgendwie einen Feedpost für 500 Euro, eine Instagram-Story für 300 Euro, genau, dann gab es noch irgendwie ein Shoutout, Amazon-Rezension und so weiter. Je nach der Uhr und Tageszeit, wo das veröffentlicht wird, gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Preispunkte. Also schon crazy, wie sich da so ein bisschen so eine eigene Industrie rausgebildet hat.
Ja, ehrlicherweise so ein bisschen überraschend finde ich es jetzt gar nicht, weil ich finde ja auch bei diesem BookToksie, und das ist alles jetzt, alles, was ich sage, ist nur ein reines Gefühl. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist ja irgendwie wäscht die eine Hand die andere und auch generell bei so Siegeln. Ich weiß das auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, das war die Lebensmittelindustrie, da war dann auch viel, also da sind dann schon so Zeitschriften oder irgendwelche Vergleichsportale, die dich anschreiben und die dann sagen, hey, für so und so viel kannst du unser Siegel kaufen. Und das ist dann natürlich so, dass es irgendwie bei dem Konsumenten was auslöst von wegen A, Sicherheit und A, das ist ja dann gut und das ist geprüft. Und ich will auch gar nicht bezweifeln, dass es nicht so ist, aber es kostet ja Geld. Weißt du, also da ist ja dann immer der oder diejenige oder das Produkt, was irgendwie das meiste Geld hat, sind ja dann irgendwie die, die sich das erkaufen können und die sich damit ja dann auch Glaubwürdigkeit einfach erkaufen können.
Naja, das ist einfach, glaube ich, Folge der Entwicklung, dass die Leute halt immer weniger bereit sind, für Content Kohle zu zahlen, dass die Verlage mit immer weniger Abonnenten haben für ihre journalistischen Produkte und dann sucht sich das halt alles einen Weg, wie man das trotzdem noch refinanzieren kann. Das ist schon crazy. Das bei diesem, also ich kann mir das bei BookTok auch sehr gut vorstellen, der größte Knaller aus diesem Artikel ist dann eben noch, dass es nicht nur diese Influencer gibt, sondern die haben dann einen Lektor aufgetan, eines Sachbuchverlags, der gesagt hat, ja, es gibt hier einen Mitbewerber im Markt, die das, glaube ich, sehr systematisch machen. Und zwar heißt dieser Verlag Forward Verlag und der bringt mehrere Sachbücher heraus. Und da gibt es eben diese Vermutung dieses anonymen Lektors, also der lässt sich da nicht namentlich zitieren, dass die quasi Bücher einkaufen, um Bücher ihrer eigenen Autoren, beziehungsweise die Autoren dieses Verlags, einen großen Teil der Bücher selbst einkaufen, um quasi solche Spiegel-Bestseller-Platzierungen zu erreichen. Was schon wirklich crazy ist. Und da hat eben einer der...
Und da muss man aber ganz kurz nochmal vielleicht ausholen und sagen, wie kommt man denn auf diese Spiegel-Bestseller-Liste? Weil das wissen ja vielleicht ganz viele nicht. Wenn genau. Man in...
In einem gewissen Zeitraum, in einer Woche gibt's, guckt man dann, wird dann geguckt, wie die Verkaufszahlen sind. Das macht ein unabhängiges Institut namens Media Control. Und je nachdem, wann so ein Buch erscheint, gibt es wahrscheinlich auch Peak-Zeiten, wahrscheinlich im Vorweihnachtsgeschäft kommt wahrscheinlich unheimlich viel raus und das ist dann sehr viel schwieriger. Aber wenn man dann in Zeiten veröffentlicht, wo ein bisschen so eine Durststrecke ist, braucht man vielleicht auch mal nur 1600 Bücher, die in einer Woche verkauft werden, um dann auf einen der vorderen Plätze vorzudringen. Und dann ist es natürlich deutlich einfacher. Und bei diesem Verlag ist es so, dass die da... So wird vermutet, versuchen das strategisch zu beeinflussen, so formuliere ich es mal. Und da hat eben auch wirklich einer dieser Autoren dieses Artikels hat mit denen verhandelt und dann haben die ihm irgendwie drei verschiedene Pakete zu verschiedenen Preisen angeboten. Und das teuerste Paket war eben das Bestseller Deluxe Paket zum Preis von 25.000 Euro. Und da wird dann eben auch garantiert, dass es ein Spiegel-Bestseller wird. Und dann ist es eben meistens auch so, und dieser Lektor, der das eben entdeckt hat, sagt, man sieht dann am Anfang eine Erektion, so hat er es genannt, weil am Anfang es einen großen Peak an Verkäufen gibt und dann stößt das ganz schnell wieder ab. Einfach, damit es in der ersten Woche so viele Verkäufe generiert, damit es dann auf dieser Bestsellerliste landet und man sich eben diesen Aufkleber aufs Buch kleben kann. Einfach nur dadurch, dass es eine Woche in den Charts gewesen ist und dass das halt so ein bisschen zum Marketinghebel mutiert wird. Und das ist schon eine spannende Geschichte. Und der Artikel ist einfach toll recherchiert. Und das Spannende auch nochmal bei diesem Forward-Verlag ist, dass dann also die AutorInnen dort oder zumindest ein Teil der AutorInnen, die bei denen veröffentlichen, da ist es dann offenbar so, dass die mit dem Buch gar keine Kohle verdienen wollen, so wird da ein bisschen zwischen den Zeilen in dem Artikel vermutet, sondern dass die einfach dieses Label wollen. Sie sind Spiegel-Bestseller, Autor oder Autorin. Und dann verdienen sie mit anderen Sachen Geld, mit Coaching vor allen Dingen. Und da ist es halt einfach super wertvoll, wenn man sagen kann, hier, ich bin der Finanzcoach, ich bin der Immobiliencoach und ich habe hier dieses Label Spiegel-Bestseller.
Und ich bin Spiegel-Bestseller-Autor.
Das schafft ja unheimliches Vertrauen so.
Ja.
Und dass da schon so ein System draus gemacht wird. Und das Pikante auch noch bei diesem Forward-Verlag, da waren die Bücher zuerst gar nicht im stationären Handel verfügbar. Und klar, der ist jetzt auch bei Büchern deutlich weniger wichtig als zuvor. Aber gerade, dass es nur noch online verfügbar ist, ist, glaube ich, erleichtert auch nochmal potenziell die Möglichkeit, den Weg zu gehen, da Bücher selbst zu kaufen, um die Verkaufszahlen da ein bisschen positiver dastehen zu lassen, als sie es letztendlich tun, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also das Learning ist quasi, dass dieses Label ist größtenteils zum Marketinghebel verkommen und sehr stark beeinflussbar, ohne dass man das dem Spiegel wirklich vorwerfen kann, weil die können ja wenig dagegen tun, gegen solche Hebel. Aber es ist schon, ja, ich fand es spannend und wirklich eine tolle Recherche. Ich kann den Artikel nur empfehlen. Ich verlinke ihn gerne einmal in den Shownotes.
Auf die Hand.
Als letztes Thema reisen wir jetzt nochmal weit, weit, weit in die Vergangenheit zurück. Und zwar zu einer Zeit, als Harpe Kerkeling mit Horst Schlemmer noch cool war. Es gab ja sowieso mal diese ganze Zeit, da waren ja die ganzen, ich weiß noch früher, die RTL-Comedians, ne? Alle die jetzt bei
RTL
dem
Samstagnacht, ja.
Ja, also alle Comedians, die bei diesem Last One Laughing jetzt quasi mit dabei sind, die früher Schillerstraße gemacht haben und sowas. Es war ja die goldene Zeit der Comedians in Deutschland. Und du hast jetzt einen davon wiedergefunden, und zwar nirgendwo Geringeres als auf LinkedIn.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich habe Horst Schlemmer auf LinkedIn gefunden. In der Tat, fand ich ganz lustig. Also, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, im März kommt ein Film in die Kinos, Horst Schlemmer sucht das Glück. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, also ich bin Harpe Kerkeling-Fan, aber es wirkt jetzt so ein bisschen gerade.
Man hätte es kaum vermutet.
Ja, also man gab jetzt gerade den Stromberg-Film, vorher gab es Kanu des Manitou. Es wirkt schon so, als ob jetzt diese ganzen quasi IPs des deutschen TVs noch einmal irgendwie quasi damit Geld und...
Ich finde ja immer, deswegen, ich wollte gerade sagen, ich finde ja bei so welchen Dingen immer, es kommt mir immer so vor, als hätten die einfach alle kein Geld mehr. Das dachte ich früher bei so Fluch der Karibik das erste Mal, da kann ich mich dran erinnern, als es dann irgendwie Fluch der Karibik 3 und 4 und sowas alles, also Dinge, die du dir gar nicht mehr anguckst, dachte ich, mein Gott, ihr habt doch genug Geld verdient.
Ja, ich glaube auch, dass Harpe Kerkeling genügend Geld verdient hat. Aber wir schweifen vom Thema ab. Also ich habe Horst Schlemmer auf LinkedIn gesehen und fand das erstaunlich, dass für ein ja schon ein älteres Content-Produkt, sage ich jetzt mal, so ein Weg gegangen wird. Und zwar haben die wirklich offenbar der Verleih oder ein Dienstleister für die hat so einen persönlichen LinkedIn-Account für die angelegt, wo er das erste Teaser-Video zu dem Film geteilt hat. Und dann haben viele Leute drunter kommentiert und er hatte auch mit vielen Kommentaren reagiert. Und das fand ich schon lustig. Meine ich auch, dass ich das gesehen habe, dass er unter anderen Posts reagiert hat, wo er irgendwie vertaggt wurde. Und es wird ja viel diskutiert auf LinkedIn, dass Kommentare teilweise mehr Reichweite generieren als Posts und so weiter. Und da so einen persönlichen Account anzulegen und da so stark ins Comment-Game einzusteigen, fand ich jetzt schon für ein betagteres Produkt schon ganz lustig und schon eine ganz charmante Idee.
Ja, und was man da auch sagen muss, ist ja einfach, auf LinkedIn ist ja auch die Generation am meisten wahrscheinlich aktiv, wo die ihn noch kennen, also die jetzt in die Kinos gehen sollen und sowas, ne? Also es ist ja an sich von der Zielgruppe her auch einfach smart gedacht.
Und die auch die Kohle dafür hat, dann irgendwie noch 50 Euro für Kinotickets und Popcorn zu bezahlen.
Ja.
Ja. Aber leider, also ein oder zwei Tage später war der Account verschwunden. Ich nehme an, dass LinkedIn den gelöscht hat, weil es kein echter Mensch war, der sich dahinter verborgen hat und es ja im Grunde nur Werbung war. Ich habe mal bei dem Verleih nachgefragt, wer dafür verantwortlich war, habe nur keine Antwort bekommen. Vielleicht schreibe ich es mal auf LinkedIn, wenn ich die Antwort bekommen habe. Aber ich fand es eine ganz lustige Idee und dachte, das kann man an dieser Stelle einmal lobend erwähnen. Und jetzt noch unter der Rubrik Opa erzählt vom Krieg. Horst Schlemmer war einer der ersten. Es gab so eine Branded Content Kampagne in Deutschland, so in der deutschen Agenturszene vor 18 Jahren. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Horst Schlemmer macht Führerschein für Volkswagen damals. Das war so eine wegweisende Pionierkampagne, die so Preise gewonnen hat und so weiter. Und da habe ich mich jetzt natürlich auch gefragt, macht Horst Schlemmer jetzt demnächst so Marketingkooperationen nochmal? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da was kommt, weil bei Stromberg ist ja auch sehr gut genutzt worden, sag ich mal, mit McDonalds Miniserie, Lorenz Chief Erdnuss-Lockenoffice und so weiter. Gab es ja die kuriosen Sachen. Mal schauen, was da uns bei Horst Schlemmer erwartet.
Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt alle Fans. Danke dafür, Roland.
So, Julia, hab dich mal wieder ausführlich zugetextet da in Südafrika. Was nimmst du denn aus dieser Folge heute mit?
Ja, also ich nehme auf jeden Fall mit, dass das Silicon Valley anscheinend an den meistbietenden irgendwelche KI-Product-Placements in Harry Potter oder James-Bond-Filmen versteigert. War auf jeden Fall ein spannender Case.
Ja, also ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, wenn wir mal ein OMR-Takeaway-Buch rausbringen, dann kaufen wir beim Forward-Verlag das Bestseller-Paket für 25.000 Euro. Das wird sich sicherlich lohnen.
Ja, und am Ende nochmal ein Special OMR Takeaway für die Ohne Aktien wird schwer Kollegen. Die wollen nämlich unbedingt noch ihren Kalender loswerden, jetzt gerade zu Weihnachten. Und die könnten ja dann zum Beispiel einfach mal Horst Schlemmer fragen, ob der einen LinkedIn-Post für die absetzt.
Ja, ich freue mich total drauf. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche wieder zuhört. Wenn ihr uns vielleicht bewertet, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt an takeaway@omr.com. Genau. Und ich freue mich natürlich am meisten darauf, wenn Julia hier nächste Woche nochmal bei mir im Studio sitzt und wir direkt uns miteinander streiten können.
Ich freue mich natürlich auch. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.